das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Guten Abend. Niemand wird als Islamist oder als Terrorist geboren. Aber gerade Kinder oder Jugendliche können besonders leicht dazu verführt werden. Noch ist nicht ganz klar, was genau hinter einem Messerattentat auf einen Polizisten im Hauptbahnhof von Hannover steckt. Fest steht bisher nur, dass die 15 Jahre alte Täterin Muslima ist und offenbar schon als kleines Kind Kontakt zu dem radikalen deutschen Salafisten-Prediger Pierre Vogel hatte. Und noch etwas hat die Ermittler elektrisiert. Die Jugendliche versuchte, womöglich bereits nach Syrien zu gelangen. Und zwar allein. Sie kam immerhin bis mindestens Istanbul. Und weil man weiß, dass die Terrormiliz vom sogenannten Islamischen Staat versucht, Jugendliche außerhalb Syriens, und das heißt also auch bei uns, für sich zu gewinnen, ermittelt die Polizei im Fall der Jugendlichen nun auch in diese Richtung. Bernd Reiser.
Als Siebenjährige rezitiert Safia den Koran bereits nahezu perfekt. In der Salafistengemeinde ist sie ein kleiner YouTube-Star. Gefördert von einem der radikalsten Prediger der Szene, Pierre Vogel.
Und das ist die neue muslimische Generation. Von Menschen, die die Religion verstanden haben und nicht, wo das einfach nur Kultur ist.
Eine Woche nach der Festnahme der 15-Jährigen gibt es zwei Hinweise auf ein islamistisches Motiv für ihre Messerattacke auf einen Polizisten. Bewiesen ist es bisher aber nicht.
Da haben wir eine Ermittlungsgruppe gebildet, die insbesondere auch die Vermutung prüft, ob es sich um einen religiösen oder politischen Hintergrund handelt.
Inzwischen spricht einiges dafür, dass das Mädchen mit dem IS zumindest sympathisiert. Im Januar war die 15-Jährige allein in die Türkei gereist. Ob sie weiter nach Syrien wollte und wie sie an das Flugticket kam, bleibt offen. Dem Verfassungsschutz ist Safia offenbar seit längerem bekannt. Weil sie minderjährig ist, wurden aber keine Daten gespeichert. Wie ihre Brüder besuchte sie wohl regelmäßig diese Moschee eines Vereins, der im Visier der Verfassungsschützer ist.
Im deutschsprachigen Islamkreis in Hannover findet salafistische Betätigung statt, in der Form, dass dort in salafistischer Ideologie Predigten gehalten werden, dass dort Indoktrination zum Teil stattfindet, so unsere Vermutung, in der Form, dass dort junge Leute mit salafistischen Gedanken gut konfrontiert werden. Nicht nur, aber eben auch.
Das gezielte Anwerben von Mädchen gehört zur Strategie der Islamisten. Seit etwa einem Jahr verstärkt über soziale Netzwerke, beobachten Islamwissenschaftler der Universität Osnabrück.
Die Aktivitäten gehen insbesondere von den Frauen aus, die nach Syrien ausgereist sind. Die nehmen dann mit ihren Cousinen, mit ihren Freundinnen Kontakt auf, erweitern die WhatsApp-Gruppen und verstricken diese dann in ausführliche Dialoge, in den Chats, was bis dahin geht, dass man konkret den Ausreiseweg plant.
Gegen die 15-Jährige ist ein Verfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet worden. Dass ihre Tat einen islamistischen Hintergrund hat, davon geht, laut einem Schreiben an den Landtag, offenbar auch das niedersächsische Justizministerium aus.
Es ist eine Nacht im August 2015. Im brandenburgischen Nauen loden Flammen aus einer Sporthalle. Sie war als vorübergehende Unterkunft für etwa 100 Flüchtlinge geplant. Ein Brandanschlag, das findet die Polizei auch ziemlich rasch heraus. Und inzwischen sind die Ermittler sogar noch weiter. Im Verdacht steht ein örtlicher NPD-Funktionär. Aber nicht allein. Gegen ihn und eine Gruppe anderer wird laut Staatsanwaltschaft auch wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung mit rechtsextremem Hintergrund im Zusammenhang mit weiteren Straftaten ermittelt. Und politisch brisant ist der Fall des NPD-Lokalpolitikers und seines Umfeldes auch deshalb, weil das Bundesverfassungsgericht derzeit prüft, ob die NPD wegen Verfassungsfeindlichkeit verboten werden muss. Tina Rohowski.
Ein mutmaßliches Neonazi-Netzwerk, das sich im sozialen Netzwerk organisiert hat, in einer WhatsApp-Gruppe mit einschlägigem Namen. So konnten die Ermittler ein Puzzle zusammensetzen. Eine Turnhalle brennt im vergangenen Sommer. Dort sollten Asylbewerber wohnen. Parteibüros werden beschädigt, ein Auto abgefackelt. Die Stimmung sollte kippen in Nauen im Havelland.
Eines ist dieser Truppe gelungen. Sie hat ein Klima der Angst geschaffen.
Richtig.
Und das hat Menschen davon abgehalten, zu helfen.
Die Region gilt schon länger als rechte Hochburg. Mindestens zwei der Verdächtigen sind Mitglieder der NPD. Anführer der Zelle soll Mike Schneider sein, hier links. Er sitzt für die NPD im Stadtparlament und jetzt in U-Haft. Und das alles mitten im NPD-Verbotsverfahren. Direkten Einfluss darauf wird Nauen aber nicht haben, da es noch keine rechtskräftigen Urteile gibt. Doch die Ermittler haben vielleicht ein neues Untergrundnetzwerk im Frühstadium gestoppt.
Diese Gruppe hat sich abgeschottet, extrem. Die haben sich Alibis verschafft. Am Anfang sah das fast wasserdicht aus. Ich will nur sagen, also das ist auch kompliziert. Die haben in dem Sinne, würde ich sagen, konspirativ gearbeitet.
Anschläge, Propaganda, Einschüchterung. Als Terrornetzwerk stuft der Generalbundesanwalt nach ARD-Informationen die Gruppe bislang nicht ein. Doch die Ermittlungen in Brandenburg laufen noch.
Wir gehen aber davon aus, da steckt noch mehr drin und da bitte ich auch um Verständnis. Na klar, weiß ich da wesentlich mehr.
Ein mutmaßlich weiterer Täter, Dennis W., kam am Nachmittag in U-Haft. 5 oder 6 Männer könnten insgesamt zur Zelle gehören. Sie haben auch mit Sprengstoff hantiert und womöglich in der Region Anleitungen zum Bombenbau in die Briefkästen geworfen. Rechtsextreme Straftaten nehmen zu in Brandenburg. Sie haben in Städten wie Nauen den Alltag verändert. Anscheinend auch, weil die NPD dabei tatkräftig mitgezündelt hat.
Deutschland und Frankreich wollen sich stärker gemeinsam für eine gesamteuropäische Lösung der Flüchtlingskrise einsetzen. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt mit Judith Rakers.
In Paris stimmten Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Hollande heute ihren Kurs ab. Vor dem EU-Sondergipfel mit dem türkischen Ministerpräsidenten Davutoğlu am Montag präsentierten sich beide Politiker im demonstrativen Schulterschluss. Erstes Ziel sei der bessere Schutz der EU-Außengrenze. Dabei komme Griechenland und der Türkei eine zentrale Bedeutung zu. Die EU-Kommission strebt bis Dezember wieder die vereinbarte Reisefreiheit zwischen den 26 Schengen-Staaten an. Wegen der Flüchtlingskrise kontrollieren zurzeit 7 Länder ihre Grenzen, darunter auch Deutschland. Die Brüsseler Kommission warnte vor Milliardenkosten für die europäische Wirtschaft, sollten die Kontrollen dauerhaft in Kraft bleiben. Der bayerische Ministerpräsident Seehofer hat bei einem Treffen mit dem ungarischen Regierungschef Orbán in Budapest betont, er unterstütze die Bemühungen von Kanzlerin Merkel, in der Flüchtlingskrise eine europäische Lösung zu finden. Die Reise des CSU-Vorsitzenden hatte im Vorfeld für Kritik gesorgt. Orbán lehnt eine feste Quote für die Verteilung der Schutzsuchenden innerhalb der EU weiter ab.
Das Treffen in Budapest nur wenige Tage vor dem EU-Sondergipfel. Ein Kritiker der gemeinsamen europäischen Flüchtlingspolitik trifft einen Kritiker der deutschen Flüchtlingspolitik. Viktor Orbán und Horst Seehofer übten sich beide heute allerdings eher in Zurückhaltung. Das Ziel des Treffens war nicht, die Bundeskanzlerin zu schwächen. Wir sind nicht gegen Angela Merkel hier zusammengekommen. Horst Seehofer betonte, dass es aus seiner Sicht bereits eine Wende in der deutschen Flüchtlingspolitik gäbe.
Denn mir ist nicht bekannt, dass jetzt entschieden werden soll, die Flüchtlinge, die an der Grenze sind, werden durchgelassen nach Deutschland. Mir ist eine solche Bereitschaft der Bundesregierung nicht bekannt. Das ist der Unterschied zum 4. September.
An der griechisch-mazedonischen Grenze sehen beide derzeit vor allem ein riesiges Versagen der EU-Kommission, die dort zu wenig humanitäre Hilfe leiste.
Der Islamist Nils D. ist vom Düsseldorfer Oberlandesgericht zu 4,5 Jahren Haft verurteilt worden. Der 25-Jährige sei Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat gewesen, so die Begründung des Gerichts. Er habe unter anderem Menschen in Foltergefängnisse des IS gebracht. Nils D., der vor seiner Ausreise einer Salafistengruppe in Dienstlaken angehörte, hatte ein Geständnis abgelegt und ausführlich über die Strukturen des IS berichtet. Ein Störfall im französischen Atomkraftwerk Fessenheim vor knapp 2 Jahren ist offenbar gravierender gewesen als bislang bekannt. Das Steuerungssystem eines Reaktorblocks war, so Recherchen von Süddeutscher Zeitung und WDR, nach einem Wassereinbruch gefährlich beschädigt worden. Fessenheim ist der älteste Atommeiler Frankreichs. Das Kraftwerk liegt im Elsass, unmittelbar an der Grenze zu Deutschland. Rheinland-Pfalz forderte, den Meiler umgehend abzuschalten.
Tja, was war das für ein Fest? Sie erinnern sich, damals 2006, die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, das Sommermärchen. Eine lachende Nation heißt die Welt zu Gast bei Freunden. Das waren 4 Wochen Dauerparty. Eine Party, für deren Zustandekommen aber wohl mindestens getrickst wurde und vielleicht sogar bestochen. Doch nachzuweisen ist das dem Präsidium des WM-Organisationsteams, das im November 2005 mit dem damaligen DFB-Generalsekretär Schmidt, DFB-Präsident Zwanziger, Orga-Chef Beckenbauer und dem damaligen DFB-Mediendirektor und späteren Präsidenten Niersbach vorfreudig feierte. Nachzuweisen ist das also bisher nicht. So sagen es heute jedenfalls vom DFB beauftragte Ermittler. Ihr Bericht klingt jedoch nicht nach Entlastung, sondern er klingt eher nach Mangel an Beweisen. Was bleibt, ist Katerstimmung. Uli Mirka.
Theo Zwanziger heute im Büro seines Anwaltes. Er verfolgt die Vorstellung des Freshfields-Untersuchungsberichtes. Der ehemalige DFB-Präsident hat sich immer in der Rolle des ersten Aufklärers gesehen. Was die Frankfurter Kanzlei auf 361 Seiten vorlegt, enthält auch Vorwürfe gegen ihn. Vieles bleibt aber im Unklaren.
Ich möchte hier zusammenfassend sagen, dass wir keinen Beweis für einen Stimmenkauf haben, aber ihn auch nicht vollständig ausschließen können.
2002 überwies Franz Beckenbauer über eine Anwaltskanzlei in der Schweiz 6,7 Millionen Euro auf ein Konto in Katar. Das ist unter Umständen dem damaligen FIFA-Exekutivkomitee-Mitglied Bin Hammam zuzurechnen. Geld vom früheren Adidas-Chef Dreyfus. Später wurde es vom DFB-Verschleier zurücküberwiesen. Lange hatte der DFB behauptet, die Summe sei für einen FIFA-Zuschuss zur WM 2006 gewesen.
Wir haben es mit einem Zahlungsvorgang zu tun, der 10 Jahre lang verheimlicht, 10 Monate lang beschönigt und mit irreführenden Aussagen verkompliziert und verschleiert worden ist.
Ein Vorwurf auch gegen Theo Zwanziger, der die Zahlung damals veranlasste. Schäbig findet der, er sei selbst getäuscht worden.
Ich lasse mir von einem Herrn Koch nicht sagen, der durchaus die Möglichkeit hat, von seinem Kenntnisstand her die notwendigen Schritte einzuleiten, dass diejenigen, die 2005 gehandelt haben, die Schuldigen sind und die später nichts getan haben, das sind die Unschuldigen und die Aufklärer.
Eng wird es für Wolfgang Niersbach. Der zurückgetretene DFB-Präsident habe zu spät über seine Kenntnisse und seine Rolle informiert. Ob er seine Ämter bei FIFA und UEFA behalten kann, werde aber erst nach eingehender Prüfung des Berichtes entschieden.
So, wir haben noch den Blick auf das Wetter. Sven, sag an, wie wird das Wochenende?
Ja, das wird eine kalte Geschichte, lieber Thomas, denn das Tiefdruckgebiet hat sich dazu entschieden, schlicht und einfach genau über Deutschland zu liegen. Und das kann man sich auch schön angucken hier auf unserer berühmten Isobarenkarte. Da liegt und dementsprechend wird das Wetter wechselhaft gestaltet. Das erzähle ich gleich. Zuvor noch eine Bemerkung für all jene, die sich trotzdem sagen, wir wollen mal in die Alpen, da ist jetzt ein bisschen Schnee gefallen, da kann man vielleicht den Wintersport noch mal so richtig genießen. Kann man auch zweifelsohne, selbst wenn das Wetter nicht ganz optimal ist. Aber eins gilt es zu beachten, die Lawinengefahr. Und hier nochmal die Stufen. Gering heißt Stufe 1, mäßig Stufe 2. Dann kommt das Wort erheblich. Das ist bereits Stufe 3, groß und sehr groß. Und damit Sie sich orientieren können, wo es wie ist, haben wir eine entsprechende Karte vorbereitet. Und das sehen Sie hier. Hier ist die Schweiz zu sehen. Hier ist natürlich Österreich zu sehen. Hier ist der bayerische Alpenraum zu sehen. Da gibt es derzeit die mäßige Stufe 2. Sobald man dann aber weiter inneralpin sich in der Schweiz oder in Österreich befindet, ist es schon die Stufe 3. Und südlich der Alpen im Tessin und in Teilen auch von Graubünden ist es dann immerhin Stufe 4. Das ist große Lawinengefahr. Also Vorsicht, was das angeht. Und jetzt gucken wir aufs Wetter. Die Front in der Nacht kommt weiter in die Mitte voran. Schneefallgrenze meist bei 300 bis 600 Meter. Der Schnee im Westen hat jetzt aufgehört. Es besteht örtlich Glättegefahr, auch dann, wenn es trocken ist. Im Osten ist alles ruhiger. Die Situation bei den Temperaturen am Alpenrand bis minus 4, Rhein-Main-Gebiet plus 5, alle anderen dazwischen. Und der morgige Vormittag wieder wolkenreich in Deutschland, außer hier ganz im Osten. Da sieht es gut aus, bleibt es auch Nachmittag. Da fehlte noch ein S. Bleibt es auch nachmittags. Und am bayerischen Alpenrand kann es hier sogar teils föhnig werden. Richtung Allgäu kommt dann stärkerer Schneefall auf. Sonst gibt es Nieselregen, auch mal Schneegriesel. Die Temperaturen meistens im Westen nur 3, 4 Grad, im Allgäu 1 Grad, bei Föhn aber 14. Der Wind ums Tief rum, an der Ostsee frisch und die Aussichten für die nächsten beiden Tage. Es bleibt wolkenreich, immer wieder gibt es Schnee und Regen und die Temperaturen sind verhalten. Die Kurzvariante zum Schluss, Thomas, dieses Wochenende wird schlicht und einfach nasskalt.
Gut, dann nehmen wir das einfach so hin. Herzlichen Dank dafür, lieber Sven. Meine Damen und Herren, das waren die Tagesthemen. Hier folgt ein Tatort aus Stuttgart. Im Nachtmagazin erwartet Sie Sven Lorig um 1 Uhr und wir sind morgen ab 23.30 Uhr wieder dran. Kommen Sie gut durch die Nacht.